Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie mich kennen und vielleicht auch diesen Podcast öfter hören, dann wissen Sie, dass es so eine gewisse These gibt, die ich immer wieder aufbringe, nämlich, dass wir in Zeiten leben, in denen eine ganze Reihe von großen Trends da draußen sind, passieren, die Welt, in der wir leben und arbeiten, verändern und die auch irgendwie zusammenhängen. Und zwar sind das Digitalisierung, Dekarbonisierung, der demografische Wandel und die Globalisierung, also vier so große Trends. Und ich finde es immer ganz spannend, auch darüber nachzudenken, dass diese Dinge ja nicht komplett voneinander unabhängig sind, sondern auch miteinander zusammenhängen. Und freue mich total, dass wir heute an der Schnittmenge von zwei dieser Themen diskutieren können, nämlich Digitalisierung und Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit. Heute geht es um Nachhaltigkeit, aber effizient durch gute Daten. Und wir beschäftigen uns heute darüber, wie man die Pflichten für Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Daten und digitalen Lösungen viel besser und effizienter bewältigen kann. Und ich finde es ein total spannendes Thema und freue mich, eine Expertin auf dem Gebiet begrüßen zu dürfen, die sehr, sehr tief in dieser Materie drinsteckt. Mein heutiger Gast ist Dr. Sabrina Neugebauer. Sie ist Teamlead Sustainability Services bei iPoint. Liebe Sabrina, herzlich willkommen. Danke, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, du Sabrina, bevor wir in dieses Thema einsteigen und in diese Diskussion wieder die Welten der Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenkommen, magst du vielleicht vorher ein paar Worte über dich, deinen Werdegang sagen und auch das, was ihr bei iPoint so macht?
Mache ich gerne. Also ich bin tatsächlich schon sehr, sehr lange im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Von Hause aus bin ich Wirtschaftsingenieurin, was ja jetzt erstmal noch nicht so richtig nach Nachhaltigkeit klingt. Und habe aber dann schon sehr früh in meiner Diplomarbeit, ich bin, glaube ich, eine der letzten Diplom-Ingenieure in Deutschland, angefangen, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen, weil ich da nämlich eine erste Ökobilanz zum Thema nachhaltige Materialien im Automobilbau geschrieben habe. Das war damals bei Porsche, das war ganz interessant. Und von da an bin ich irgendwie von dem Thema nicht mehr losgekommen und habe das dann vertieft in meiner Doktorarbeit in Berlin und bin dann auch noch eine Weile in der Wissenschaft geblieben und habe das Thema wirklich so in allen Facetten so ein bisschen ausgerollt. Also nicht nur über das, was wir heute, glaube ich, vorrangig reden, nämlich Dekarbonisierung und eben wie berechne ich eigentlich meinen CO2-Fußabdruck, sondern auch auf den vielen, vielen anderen eben von Nachhaltigkeitsbewertung, die ja eigentlich viel, viel breiter ist. Also eigentlich reden wir ja davon mindestens drei Dimensionen. Also wir haben ja auch noch eine breitere umweltliche Nachhaltigkeit, die einfach noch mehr betrachtet als nur CO2. Dann haben wir auch soziale und ökonomische Nachhaltigkeit und mit all dem habe ich mich ein bisschen in den letzten 15 Jahren beschäftigt. Und dann bin ich irgendwie bei iPoint gelandet und da helfe ich eigentlich den Unternehmen, was viele Automotive Unternehmen sind, also sowohl OEMs als auch die Zulieferer von der Automobilindustrie, aber auch anderen Unternehmen irgendwie im Manufacturing-Bereich, helfe ich dabei, unsere Software anzuwenden und eigentlich, wie sie eben ihre CO2-Fußabdrücke oder ihre Umweltbilanzen mit unserer Software berechnen. Das mache ich zusammen mit meinem sehr, sehr guten Team. Und da sind wir so ein bisschen an dieser Schnittmenge einfach unterwegs. Also wie implementieren Unternehmen eigentlich das Thema Nachhaltigkeit? In welchen Schritten tun sie das? Was brauchen sie dafür? Was ist dabei zu beachten? Welche Standards müssen wir berücksichtigen? Ja. Solche Dinge.
Und das ist jetzt ein Gebiet, also da muss ich auch zugeben, da ich ja an der Schnittstelle jetzt nicht in den großen Unternehmen bin, sondern ich in einem sehr kleinen Unternehmen bin, ja, kannst du, und da geht es vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer so, dass sie da nicht tief drinstecken, kannst du uns da mal so ein bisschen reinführen in diese Welt dieser Nachhaltigkeitsbewertung und dann auch man muss da ja Berichte abgeben, man hat gewisse Reporting-Verpflichtungen, es gibt eine Regulatorik. Kannst du uns da mal so ein bisschen reinführen? Was ist das für eine Welt, die für den einen oder anderen, so wie mich, vielleicht eher nicht ganz so bekannt ist?
Ich versuch's mal. Genau, also ich versuch's mal. Also eigentlich gibt's diese Welt schon relativ lange. Also ich würde sagen, solange ich das Thema bearbeite, gibt's dieses Thema auch in großen Unternehmen schon. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, die erste Umweltbilanz wurde mal irgendwann in den 1960er Jahren berechnet. Das heißt, das ist ja schon eine ganze Weile her. Damals gab es tatsächlich noch keine Verpflichtung in dem Sinne. Aber es gibt jetzt schon auf jeden Fall die Verpflichtung, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Das machen auch typischerweise große Unternehmen immer. Und da sind natürlich solche Berechnungen, einfach dieses CO2-Thema, Carbon Neutrality, sind da große Themen immer. Und jetzt mit den Vorgaben, die von der EU-Ebene kommen, also mit dieser EU-Taxonomie heißt es ja, ist das verschärft worden und dann sind wirklich Unternehmen verpflichtet. Das ist jetzt quasi keine freiwillige Selbstverpflichtung mehr, Nachhaltigkeitsthemen zu berichten, sondern sie müssen das wirklich tun. Da sind natürlich große Unternehmen eigentlich schon länger dabei. Also ich arbeite schon, solange ich auch im Wissenschaftskontext war, mit großen Unternehmen zusammen, die das dann so für einzelne Produkte gemacht haben, für einzelne Produktionswege gemacht haben, ich und meine Kolleginnen dann eben CO2-Fußabdrücke, Umweltbilanzen erstellt haben für eben diese Produkte und die dann so als Flaggschiffe für das Gesamtunternehmen standen sozusagen. Und jetzt mittlerweile ist es aber durch diese EU-Taxonomie so, dass tatsächlich das nicht mehr ausreicht, dass ich mir ein Flaggschiff raus oder ein exemplarisches Produkt raussuche, um das zu berechnen, sondern dass ich wirklich in mein Gesamtportfolio schauen muss, um das zu berechnen, also jedes einzelne Produkt und dann natürlich die Summe aller Produkte. Mhm. Bei den Automobilbauern ist es zum Beispiel dann der Flottenwert, der daraus errechnet wird. Das ist ganz interessant, dass das früher eigentlich mehr so überschlagen wurde. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich schon die einzelnen Modelle quasi berechnen muss und daraus den Flottenwert generiere. Mhm. Und das ist natürlich eine andere Anforderungsgröße an die Daten, die ich dahinter haben muss, weil es nicht reicht, Daten für ein Modell oder ein Produkt oder exemplarische Produkte oder Prozesse zu erheben, sondern ich muss es halt irgendwie organisiert für alles tun.
Also für ein sehr komplexes, ja, also wenn ich ein Autohersteller bin, der ein Modell in 0 Varianten hat, dann wäre die Welt einfach wahrscheinlich.
Genau.
Aber gerade die europäischen Hersteller haben ja eine unglaubliche Komplexität in ihrer Modellpalette dann drin zum Beispiel.
Genau, richtig. Und da fängt das Problem so ein bisschen an. Also auch diese ersten Studien, die ich gemacht habe, waren immer schon sehr, sehr aufwendig. Weil man stellt sich das, glaube ich, so ein bisschen einfacher und komplizierter gleichzeitig vor, als es ist. Aber was auf jeden Fall komplizierter oder ein bisschen schwieriger ist die Daten zu bekommen. Und wir fangen mal mit dem einfachsten Beispiel aus der Nachhaltigkeitsbewertung an. Das ist der CO2-Fußabdruck. Also wenn ich so einen Product Carbon Footprint oder einen Corporate Carbon Footprint errechne, dann brauche ich Daten. Die Umweltwirkungskategorie dazu heißt Klimawandel, Climate Change oder Global Warming Potential, also der Treibhausgaseffekt. Mhm. Und das wurde irgendwann mal im Kyoto-Protokoll das erste Mal definiert, was da reinfließt an Berechnungsgrundlage und wurde dann von dem IPCC, also von dem International Panel on Climate Change, weitergeführt sozusagen. Da kommt auch immer in regelmäßigen Abständen ein neuer Report raus und da ist zum Beispiel festgehalten, welche Emissionen ich reporten muss, wie die berechnet werden, also wie schwerwiegend die sind für den Treibhauseffekt sozusagen, also was quasi das Klima mehr erwärmt, Methan oder CO2. Da steigen wir jetzt so ein bisschen sehr in die Technik ein, aber nur um so ein bisschen das zu erklären, was ich da eigentlich mache. Und für diese Emissionen muss ich dann entlang meines Lebensweges des Produktes oder des Prozesses oder was auch immer ich gerade berechne, Daten erheben. Und diese Daten beziehen sich dann auf Materialien, die ich verbrauche, irgendwelche Treibstoffe, Energieträger, die ich verbrauche, irgendwelche Emissionen, die ich zum Beispiel in meiner Produktion direkt abgebe an die Umwelt, irgendwelche Abfälle, die ich kreiere. Und das muss ich eben alles erheben, um so eine Gesamtbilanz zu bekommen.
Das heißt, das ist aber aus der Datensicht ja viel, viel komplexer als dieses Vereinfachte, wenn ich sage, ich steige in mein Auto und tanke und da habe einen gewissen Verbrauch. Das ist ja einfach, aber das, was du jetzt ja schilderst, das fängt ja mit der Produktion und wahrscheinlich mit der Logistik die Dinge hinzubringen an und hört auf, wenn ich das Auto verschrotte, wenn ich jetzt an ein Auto denke oder wenn ich, weiß ich nicht, ein anderes Produkt nehme, dann entsprechend wirklich des Gesamtlebenszykluses sozusagen.
Ja, genau. Im Prinzip ist es genau das. Also natürlich erhebe ich auch, wie viel mein Auto verbraucht, aber im Prinzip ist das nur die Nutzenphase dieses Produktes Auto. Und für einen Gesamtfußabdruck, also für einen Gesamt-CO2-Fußabdruck, muss ich aber den gesamten Lebensweg betrachten. Das heißt, ich muss auch betrachten, was passiert eigentlich, wenn ich diese Materialien gewinne? Also in Autos sind ja mittlerweile unfassbar viele Materialien. Da gibt's ziemlich lustige Bilder zu tatsächlich, wie aus wie vielen Materialien die ersten Autos bestanden und jetzt die Autos bestehen. Also wie viele verschiedene Elemente und Materialien einfach in so einem Auto sind. Und die haben alle eine Produktionskette sozusagen. Und die verursacht auch schon CO2 oder klimawirksame Emissionen und die fließen natürlich da auch mit rein. Das heißt, das ist schon ein sehr großes Thema. Was gut ist, wir haben natürlich Datenbanken dafür, also das sind so sekundäre Datenbanken, die es dafür gibt, die es auch schon lange gibt, die sich immer weiterentwickeln, die es auch mittlerweile auf verschiedenen Ebenen gibt tatsächlich. Das ist gut, also die nehmen wir zu Hilfe, weil du wirst es niemals hinbekommen, einen CO2-Fußabdruck wirklich nur aus primären Daten, also wirklich direkten Emissionswerten zu berechnen, wobei das ein Ziel ist gerade von dieser EU-Taxonomie, aber da sind wir noch so ein bisschen weit von entfernt. Und dann habe ich im Prinzip so ein Mischbild aus, ich nehme sekundäre Datenbanken zur Hilfe, die mir zum Beispiel Profile für meine Materialien, die irgendwo aus der Vorkette reinkommen, geben. Ich nehme das, was die Automobilbauer oder die Zulieferer wissen aus ihrer eigenen Produktion, also was sie da machen, welche Prozesse sie haben, welche Energieträger sie einkaufen, was sie für Energieformen haben, und rechne das dann quasi in zum Beispiel unserer Software, die wir von iPoint bereitstellen, rechne das dann quasi zusammen. Ich baue mir ein Fließbild sozusagen, ein Modell nennt man das, ein LCA-Modell, wo ich das alles verknüpfe und wo ich dann auch die Abgrenzung mache zur Umwelt sozusagen. Also wir definieren so ein Bild in der Technosphäre, heißt es, um eben diesen Prozess dieser Herstellung abzubilden sozusagen.
Ich habe da eine kleine Rückfrage und dann den gedanklichen Schritt weiter. Nur sozusagen, wir haben jetzt sehr viel an diesem Beispiel Auto diskutiert, aber wenn ich das richtig verstehe, gilt das irgendwie, solange ich ein Produkt auf den Markt bringe, gilt das für alles. Also ob das ein Auto, ein Herd, ein Handy, ich weiß es nicht, gilt es auch, wenn ich ein Sofa auf den Markt bringe. Also gilt das für alles oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das auf bestimmte Produkttypen und Branchen im Moment beschränkt?
Also du kannst es auf jeden Fall für alles berechnen. Ja. Die Berichtspflichten der EU oder auch andere, also es gibt ja nicht nur die EU, es gibt ja auch andere Berichtspflichten, es gibt auch Together for Sustainability, das ist dann mehr für die chemische Industrie, es gibt das World Business Council of Sustainable Development, die auch irgendwie so eine Guideline rausbringen, und es gibt schon sehr branchenspezifische Standards, also im Automobilbereich ist das gerade Catena X, was gerade hochkommt, aber es gibt auch die Global Battery Alliance und also es bezieht sich nicht nur auf den Automobilbereich, das bezieht sich auf sehr viele diverse Branchen und Sparten und du kannst diese Methode natürlich auch auf diverse Branchen und Sparten anwenden. Also es gibt zum Beispiel auch Datenbanken nur für landwirtschaftliche Produkte, um die zu berechnen.
Okay, also das ist sozusagen die Automobilbranche ist die halt, wo viel öffentliches Augenmerk, auch gerade in der öffentlichen Diskussion wieder drauf ist natürlich. Und im Prinzip, wenn ich das verstehe, ist das eine, die da sehr weit schon ist, ja, aber das sind nicht die einzigen.
Genau. Ja. Und ich rede immer über die Automobilbranche, weil ich viel mit Automobilbranche zusammenarbeite, einfach aus dem Arbeitskontext gerade heraus. Deshalb ist das immer so ein gängiges Beispiel.
Gut, Dann das zweite sozusagen, was mich gerade so gedanklich umtreibt, ist, du hast schon so ein bisschen gesagt, zu sagen, es ist ja gar nicht einfach, diese Daten zu bekommen. Und dann gibt's da, es gibt die öffentlichen Datenbanken, es gibt vielleicht eigene Daten. Wenn du so an so einen typischen, ja, das sind ja in der Regel große Unternehmen, ja, denkst, wie ist da so die Ausgangslage, was Daten angeht? Ist das was, wo sie sagen, ja, irgendwie Herausforderung, aber lösbar? Oder ist das was ihnen wahnsinnig schwerfällt, da eine ordentliche Datenbasis, Absprungbasis zu bekommen? Da sind die wahrscheinlich auch auf ihre Zulieferer wieder in der Kette dann auch angewiesen, dass die ihnen Daten stellen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das gerade ein Riesenthema, da die Daten zusammenzubekommen?
Das ist tatsächlich extrem inhomogen. Also es gibt Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die schon richtig gut aufgestellt sind, die irgendwie schon funktionierende Systeme hinter allem haben, die das schon sehr konsistent aufbereiten und dass sie wirklich dann so einen einheitlichen internen Standard haben, wie sie Daten bereitstellen. Und es gibt aber auch Unternehmen, die sind gerade am Anfang, also die haben vielleicht noch gar nichts in irgendwelchen ERP- oder PLM-Systemen standardisiert. Die haben das dann pro Standort und dann auch nicht wirklich konsistent zwischen den einzelnen Standorten. Und dann gibt's so Mischformen und auch die Tiefe der Daten ist so extrem unterschiedlich, dass ich das gar nicht so richtig beantworten kann. Also wir haben Kunden bei uns, die haben an jeder Maschine in ihren Maschinenhallen einen Stromzähler hängen und wir haben Kunden, die kriegen es mit Ach und Krach hin, so einen Strom-Overhead für den gesamten Maschinenpark zu liefern. Das heißt, wir haben extrem unterschiedliche Fallhöhen, aber tatsächlich, also wir arbeiten so ein bisschen mit allem und eigentlich der Weg ist einfach nur länger, je nachdem, wo wir eben in der Kette anfangen. Also wir fangen natürlich auch mit Kunden an, die noch gar nichts haben und haben dann auch so ein bisschen innerhalb von unseren Projekten so ein bisschen so eine Datenberatung, also wo sie hin müssen, geben dann so ein bisschen eine Guidance, wie die Daten aussehen müssen, was wichtig ist, auf was sie achten müssen und arbeiten dann aber auch erstmal mit dem, was wir haben, weil das ist auch so eine Besonderheit der Methode, die ist schon sehr iterativ. Das heißt, ich kann auch mit wenig Daten, dann automatisiere ich natürlich nicht, aber ich kann auch mit wenig Daten eine erste Studie erstellen und kann eben rausfinden, wo sind eigentlich meine Hotspots, also wo sind meine größten Emissionsquellen und kann dann da gezielt weiter reingehen, um es besser aufzubereiten. Ja. Für eine Automatisierung aber brauche ich natürlich dann an irgendeinem Punkt ein Datensystem, was mir in einer konsistenten Art und Weise einfach Daten immer in der gleichen Art und Weise ausspuckt für bestimmte Sachen, weil sonst ist es schwierig, das zu automatisieren, auch mit unserem Tool sozusagen. Ja.
Und ich glaube, da sind wir jetzt ja genau an der für mich auch sehr, sehr spannenden Schnittmenge, ja, weil ich glaube, so den Kontext jetzt gut verstanden und auch wundert mich auch nicht, dass du sagst, es ist sehr inhomogen, was man vorfindet. Ich glaube, das ist bei fast allen Digitalisierungsthemen in der Industrie so, ja. Das, was ja dann eigentlich sehr, sehr spannend ist, dass du sagst, na ja, es ist eine Welt, wenn ich es richtig verstehe, da sind jetzt Anforderungen da, die kann ich nicht mehr händisch lösen. Das, was, so wie du mal angefangen hast, man halt machen konnte und vielleicht damals noch mit einer Excel-Tabelle lösen konnte, um es mal für ein Produkt zu machen, dann hat man es halt hochgerechnet, ja, muss ich jetzt für alles und dauerhaft machen und da brauche ich Automatisierung. Und kannst du da mal sozusagen den gedanklichen Doppelklick jetzt machen, was passiert da? Weil das ist ja genau das, was ihr auch mit eurer Software macht. Wie komme ich dahin, dass die Dinge effizient und automatisiert laufen? Wie passiert dann auch irgendwie dieses Datenmapping, so wie ich es verstanden habe? Was ist da, was ihr macht eigentlich? Ja.
Genau, also ich fange mal mit dem idealen Case an. Ja. Und dann arbeiten wir uns mal runter, was
passiert. In die Realität dann sozusagen.
Wenn der Kunde nicht den idealen Case erfüllt. Ja. Also der ideale Case ist, dass der Kunde irgendwo im besten Fall so einen zentralisierten Data Lake hat, wo er alle Daten, die er für die CO2-Fußabdruckberechnung oder auch für eine Gesamt-Öko-Umweltbilanzberechnung braucht, irgendwo in einem zentralen Data Lake abgelegt hat. Und ein Data Lake kann irgendein System sein, wie ein ERP-System, wie ein PLM-System, was über eine REST-API, also eine REST-API, an unser System anwendbar ist. Also unser System ermöglicht, dass wir quasi an Kundensysteme direkt anbinden und da dann Daten rausziehen, die wir dann für die Bewertung benutzen. Das ist der ideale Case. Dann haben wir ein Kundensystem, das ist angebunden über ein REST API an unser System und dann kommen die Datenfelder, die wir brauchen, in unser System rein und werden da weiter verwendet.
Also schöne neue Welt, die Daten fließen einfach.
Die Daten fließen einfach, genau. Ja. Dann kommt es also in unser System rein. Wir haben vorher passend zu diesen Daten ein Modell aufgebaut, wobei man hier sagen muss, dass die Tiefe der Modelle sehr unterschiedlich sein kann, aber das einfachste Modell, da kann ich im Prinzip eigentlich alles reinschicken. Und in dieses Modell laufen dann diese Daten und dann müssen wir den Daten natürlich noch Umweltwirkungen zuweisen. Das ist ja der Trick bei so einer Bewertung. Wir müssen ja noch sagen, okay, wenn dieses Material so und so viel Kilogramm von diesem Material reinkommt, dann hat es den und den CO2-Fußabdruck am Ende. Das heißt, dieser Schritt muss ja noch gemacht werden. Und der ist tatsächlich auch in so einer Bewertung gar nicht so unaufwendig. Und da haben wir so eine, ich nenne das immer KI-Lite, das ist so eine Art Machine-Learning-Tool, wo wir im Prinzip mit Hinweisen, also Classification-Hints nennen wir die, anhand der Daten, die ja schon ganz geordnet reinkommen im idealen Case, einfach Datensätze, sekundäre Datensätze aus den Datenbanken oder auch direkt CO2-Werte, also CO2-Äquivalentwerte zuweisen auf dieses Material oder auf diesen Prozess. Und das kann man natürlich spezifizieren. Also es wird dann nicht auf jedes Aluminium zum Beispiel ein Wert gemappt, sondern je nachdem, wie gut die Daten sind, kann man dann auch sagen, wenn es dieser Name von Aluminium ist mit dieser Nummer, die aus dem Kundensystem kommt, dann nimm diesen Datensatz. Wenn es dieses Aluminium ist, was irgendwie ein bisschen eine andere Legierungsform ist oder so, mit dieser Nummer, dann nimm diesen Primärdatenwert oder so. Also das kann man schon, und das setzen wir im Prinzip dann auch in dieser initialen Projektphase einmal auf. Das ist erweiterbar, aber wir setzen es einmal auf. Wir empfehlen den Kunden immer, mit einem komplexeren Produkt zu starten, so dass man schon eine gute Abdeckung des Gesamtportfolios hinbekommt. Und dann kann man das immer wiederholen, auch für die nächsten Produkte, weil die Erfahrung ist schon die, dass Kunden eigentlich ja nicht 5000 verschiedene Materialien verwenden, sondern die haben ein gewisses Portfolio an Materialien. Und wenn ich das einmal im System habe, dann geht halt das nächste Produkt einfach mega schnell, weil es einfach nur noch ein Klick ist im Prinzip.
Ja, genau. Und im schlimmsten Fall ist da ein Material drin, das ich nicht hatte, dann muss ich für eines nachfüttern, aber
richtig, exakt.
Quasi die anderen 199 oder so habe ich schon erledigt gehabt. Quasi.
Richtig, wobei ich mehr über mehrere tausend rede, aber ja.
Siehst du, wie naiv ich bin.
Genau, aber im Prinzip genau das, diese Logik. Und dann berechnet im Prinzip unsere Software für das Produkt oder den Prozess, je nachdem, was ich gerade mache, einen Wert. Und den kann ich dann auch über dieselbe Schnittstelle oder auch über eine andere Schnittstelle wieder aus dem System rausführen. Also ich kann es dann auch wieder über irgendwie eine CSV oder ein JSON-File in weitere Systeme verarbeiten. Und da stehen dann eben die Ergebnisse auch in, je nachdem, was der Kunde braucht, verschiedenen Aufbereitungsformen drin. Also ich kann das pro Material auswerten, aber ich kann es auch pro Lebenszyklusabschnitt. Also Lebenszyklusabschnitt ist sowas wie Produktion, die Nutzenphase, die End-of-Life-Phase auswerten oder auch, was im CO2-Bereich sehr gängig ist, in verschiedenen Scopes. Das sind diese Scope 1, 2, 3, was dann die Vorkette und das, was im Unternehmen passiert und die nachgelagerte Kette sind sozusagen. Mhm. Genau, und das ist der ideale Case. Also Kunde hat alles ready, unser System kommuniziert super mit dem Kundensystem und wir können es wieder zurückschicken. Und dann haben wir natürlich Zwischenformen, die dann so ein bisschen mehr manuelle Vorbereitung oder mehr auf unserer Seite erfordern. Also wir haben es ganz oft, dass wir erstmal starten irgendwie, dass wir das, was der Kunde hat, nehmen, erstmal irgendwie mit, also die einfachste Form ist es, mit einem Excel-Makro in das richtige Format zu bringen, das dann so semi-automatisierbar. Dann der nächste Schritt wäre, das mit Python-Pipelines in das richtige Format zu bringen. Das ist dann schon ein bisschen besser automatisierbar. Und so kann man sich dann so ein bisschen langsam an dieses, wir binden es wirklich über eine REST-API an, in so diesen verschiedenen Abstufungen herantasten an diese Automatisierung. Tatsächlich. Also wir bauen da schon sehr viel auch so drumherum für den Kunden, dass wir da auch irgendwo hinkommen und auch relativ schnell dann halt irgendwo hinkommen.
Ja. Aber das heißt eigentlich, was ihr macht, und das ist ja jetzt mal ganz unabhängig von eurem engeren Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung, glaube ich, in ganz vielen Digitalthemen so, dass es gibt ein Endbild, das ist hochgradig automatisiert, manche sind da schon und an vielen anderen Stellen muss ich mir mit Hilfsmitteln und Zwischenlösungen und händischem Arbeiten den Weg schaffen, um mich auf die Reise zu begeben, aber die große Effizienz liegt wirklich dann, wenn ich die Systeme und die Daten sauber zusammen habe, richtig?
Genau, im Prinzip genau das.
Jetzt nehmen wir mal an, ich bin irgendwie in einer Branche, die jetzt auch auf einmal so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung trifft oder aufgrund dessen, dass irgendwie meine die Finanzmärkte das von mir erwarten oder so. Ich habe das bisher nicht gemacht, ja, und habe da auf einmal solche Verpflichtungen oder jemand braucht das. Ich brauche das jetzt für meine Berichterstattung. Über was für einen Zeitraum reden wir denn, wenn ich bisher nichts habe, bis ich das kann, wenn ich sag mal so mittelgut aufgestellt bin? Ist das dauert ein halbes Jahr, bis ich da bin? Dauert das 3 Jahre? Wie muss ich mir das so vom Zeitraum vorstellen?
Kommt ein bisschen drauf an, wie komplex die Produkte sind und wie groß die Unternehmung. Also für multinationale Konzerne, die wirklich noch gar nichts haben, würde ich eher bei den 3 Jahren sein.
Ja.
Für irgendwie ein Unternehmen, was so eine limitierte Anzahl an Standorten und nicht so ganz so komplexe Produkte, also Datenlandschaften ergo auch hat, würde ich eher von einem Jahr ausgehen.
Okay.
Aber die ersten Ergebnisse kriege ich schon vorher, weil ich...
Also ich habe was relativ schnell, sagst du. Genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie so ein ordentlicher deutscher, europäischer Mittelständler mit irgendwie 5 Standorten, keine gigantische Produktsache, dann ist das ein Projekt von einem halben Jahr, Jahr oder so.
Genau, aber das setzt natürlich auch voraus, dass im Unternehmen jemand ist, der mitarbeitet. Ne? Also wir brauchen dann natürlich auf der IT-Seite des Unternehmens jemanden, ja, du sagst, es ist ja klar, aber das ist manchmal gar nicht so klar. Also manchmal erklären wir schon den Kunden auch, also wir helfen euch bei euren Daten, aber wir können nicht eure Daten für euch aufsortieren und aufbereiten. Aber im Prinzip ist es genau das. Also wenn wir davon ausgehen, das Unternehmen ist motiviert, die haben Ressourcen auf ihrer IT-Seite, um das mit voranzutreiben, haben wir auch ganz oft. Und das ist dann immer super motivierend, dann auch mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wo dann wirklich auf der anderen Seite auch eine IT sitzt, die mitdenkt, die mit gemeinsam nach Lösungen sucht, der man halt einmal das Prozedere der Nachhaltigkeitsbewertung oder der CO2-Fußabdruckbewertung erklärt und dann auch mit im Boot ist, dann ist ein Jahr realistisch.
Sabrina, vielen Dank für diesen großen Rundumschlag und den Einblick in eine Welt, in der ich mich bisher nicht auskannte, ich habe heute unglaublich viel gelernt. Ich finde das ein interessantes Thema, weil es für mich sehr archetypisch ist, für viele Datenthemen, die es gibt. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal versuchen, nochmal so ein bisschen zu überlegen, was sind vielleicht so die 3 Dinge, die man sich jetzt merken kann, ja, so die berühmten 3 Key Takeaways aus unserer heutigen Diskussion?
Ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist definitiv kein Nischenthema mehr. Also wenn man sich jetzt noch nicht auf den Weg gemacht hat, würde ich empfehlen, das bald zu tun. Dann Daten sind extrem wichtig und alles, was man hat, ist wertvoll. Man muss es nur in eine sortierte Form bringen. Und um noch irgendwie mit etwas Positivem abzuschließen, es gibt auch auf sehr niederschwelliger Ebene schon Möglichkeiten zu automatisieren und zu vereinfachen. Deshalb sollte eigentlich niemand Angst haben, sich diesem Thema zu nähern. Und es gibt auch einfach fähige Unternehmen und Teams, die einem dabei helfen, da sich auf den Weg zu machen.
Ja, was für eine schöne Ermutigung. Ja, finde ich super. Danke dir. Hast du auch noch, wie immer, bei uns hier im Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer eine Empfehlung für ein Buch oder einen anderen Podcast oder gerne auch beides?
Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich bin gar keine Podcast-Hörerin. Das darf ich wahrscheinlich hier gar nicht laut sagen. Deshalb habe ich 2 Buchempfehlungen mitgebracht.
Sehr cool.
Und die sind größer als das Thema, was wir heute besprochen haben, weil für mich ist das Thema Biodiversität so ein Herzensthema, weil das gerade noch in der Nachhaltigkeitsbewertung extrem vernachlässigt wird. Deshalb habe ich mitgebracht Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Und noch von Maya Göpel, Unsere Welt neu denken, weil das ein Buch ist, was irgendwie so coole neue Anreize, wie eine Zukunft aussehen kann, gibt. Und deshalb habe ich das noch mitgebracht.
Vielen herzlichen Dank. Ich kenne die beide nicht. Die kommen jetzt auf meine Leseliste. Hört sich sehr, sehr spannend an. Für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, packen wir natürlich die Links zu den beiden Büchern, aber auch den Link zu Sabrina und iPoint Group in die Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Rundumschlag zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und Daten.
Ich bedanke mich sehr bei dir, Jan, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.